Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Es ist eines der wohl berühmtesten Cover der Musikgeschichte, die Beatles auf dem Zebrastreifen der Abbey Road in London. Und genau dieses Foto, das spielt eine wichtige Rolle in Deborah Levys Roman Der Mann, der alles sah, mit dem sie zum dritten Mal in Folge auf die Longlist des Man Booker Prizes gelangt ist. Sonja Hartl hat dieses neue Buch von ihr gelesen. Da wollen wir natürlich zuerst wissen, was bitteschön hat es mit der Abbey Road und dem Cover der Beatles auf sich in diesem Roman?
Ja, das ist das Foto, das Saul Ortler, das ist der Erzähler dieses Romans und der Protagonist, im September 1988 nachstellen möchte mit seiner Freundin Jennifer Moreau. Das ist eine hier noch Kunststudentin, sie wird dann später Fotografin. Und in dem Moment, in dem er auf den Zebrastreifen in der Abbey Road tritt, wird er angefahren. Aber er wird nur leicht verletzt, sie können dieses Foto nachstellen und dieses Bild nimmt er dann einige Wochen später mit zu einer Forschungsreise in die DDR. Denn Saul Ortler ist Historiker und forscht zu Osteuropa und hat nun die Möglichkeit, in Ost-Berlin dazu zu forschen. Und dann passiert so einiges in der DDR, er will seinen Vater beerdigen, er verliebt sich, er verrät jemanden. Und nach der Hälfte des Buchs beginnt dieses Buch quasi zum zweiten Mal. Es gibt wieder ein erstes Kapitel. Saul Ortler ist wieder auf dem Zebrastreifen in der Abbey Road, aber diesmal im Juni 2016 und er wird wieder angefahren. Dieses Mal ist er aber schwer verletzt, kommt ins Krankenhaus und schwankt so ein bisschen zwischen einem Dämmer- und einem Wachzustand.
Ist denn Saul Ortler der Mann, der alles sah, also diese titelgebende Figur?
Er ist zumindest der Mann, der glaubt, alles sehen zu können. Aber dieser ganze
Was
Roman
ja ein Unterschied ist.
Dreht sich um die Frage, geht das überhaupt? Können wir in der Gegenwart oder im Rückblick alles erkennen oder übersehen wir nicht zwangsläufig irgendwas? Und der Roman spielt auch ganz stark mit den verschiedenen Blicken oder mit der Macht von Blicken. Da ist beispielsweise Sauls Beziehung zu Jennifer. Sie ist Fotografin und sie schaut sehr viel auf ihn, sie beschreibt ihn sehr häufig, sie fotografiert ihn viel, hat ihm aber verboten, sie zu beschreiben, weil er nur alte Worte dafür hat. Und damit kehrt Deborah Levy hier so ein bisschen diese Künstler- und Muse-Beziehung, die eigentlich ganz klar männlicher Künstler, weibliche Muse besetzt ist, kehrt sie hier um. Und zugleich geht es aber auch um die Macht, die zum Beispiel der Blick des Staates haben kann, die Stasi in der DDR. Aber es geht immer um die Frage, wie wirken hier eigentlich Gegenwart und Vergangenheit ineinander? Weil Saul versucht, seine Familiengeschichte zu rekonstruieren. Zumindest er versucht, Ereignisse zu deuten, die stattgefunden haben in seinem Leben.
Das klingt so nach einem Buch, nach einem Roman, in dem ein Mann seine Lebensgeschichte erzählt. Nun ist aber Deborah Levy nicht gerade für eine gerade Erzählweise, ich sag's mal so platt, bekannt. Wie ist dann das dieses Mal?
Ja, es ist ganz raffiniert gemacht, denn es gibt von Anfang an so kleine Widerhaken. Da ist schon bei dem Unfall, der im September 88 passiert, fällt ein Plastikteil auf den Gehweg und man weiß eigentlich gar nicht, was es ist. Wenn dieser Unfall im Juni 2016 ein zweites Mal passiert, ist es ganz klar, dass es ein Handy ist, das hingefallen ist, dass es 88 nicht geben kann. Auch weiß Saul im September 88 schon, dass es die DDR nicht mehr lange geben wird, dass eine Frau, die er dort kennenlernt, nicht mehr lange warten muss, bis sie mal nach Liverpool reisen kann, denn sie ist ein großer Beatles-Fan. Für sie hat er das Foto gemacht. Es gibt auch Figuren, die wiederkehren. Hier spielt sie mit dem Doppelgänger-Motiv. Es gibt eine Nebenfigur, Rainer, den gibt es einmal in der DDR, da entpuppt er sich als Stasi-Spitzel. Und dann ist aber auch der aus Deutschland kommende Arzt, der Saul 2016 behandelt, der heißt auch Rainer. Und hier fragt man sich immer wieder, was passiert hier einfach? Also wie weit kann man Saul trauen? Aber er ist kein unzuverlässiger Erzähler, der den Leser irgendwie in die Irre führen will, sondern es scheint mehr so ein Spiel mit Motiven zu sein.
Wenn ich das höre, was Sie so erzählen und an die früheren Bücher von Deborah Levy denke, dann waren das vor allem erstmal Frauenfiguren, die im Mittelpunkt standen haben. Jetzt ist es doch eher ein Mann. Und auch wenn da noch eine Frau vorkommt, wie passt denn dieses neue Buch in ihr bisheriges Werk?
Das fügt sich ganz faszinierend ein, denn zum einen hat sie in ihren Romanen ja immer von Figuren erzählt, die von irgendwas heimgesucht wurden, von ihrer Familiengeschichte. Und das ist auch bei Saul so. Seine Mutter ist als Kind, als Jüdin aus Deutschland geflohen. Sein Vater ist ein englischer Kommunist und schon in seiner Familiengeschichte gibt es ganz viel Geschichte, also europäische Geschichte. Was aber bei Deborah Levy mich besonders fasziniert, ist, dass nicht nur ihre Romane zusammenpassen, sondern sie schreibt zurzeit einen Roman und dann ein autofiktionales Buch. Und genau vor Der Mann, der alles sah, hat sie Was das Leben kostet geschrieben, ein Memoir. Und in diesem Memoir schreibt sie, dass sie nach Möglichkeiten sucht, eine Rückblende in der Gegenwart zu zeigen, so wie es ja Filme können, aber in der Literatur ist das schwieriger. Und genau das versucht sie in diesem Roman wirklich auf virtuose Weise. Es ist so eine Koexistenz von Vergangenheit und Gegenwart. Und dieser Roman ist praktisch der literarische Versuch, der sehr geglückte literarische Versuch von diesem Gedanken, den sie schon in ihrem Memoir hatte. Und deswegen gibt es hier ganz, ganz viele Kleinigkeiten zu entdecken. Und was mich sehr begeistert hat, ist, wie sie zeigt, wie Geschichte und Gegenwart ineinander wirken. Und zwar bei mir persönlich oder bei jedem Einzelnen von uns, aber auch im großen Ganzen.
Ich hoffe, Sonja Hartl hat Sie jetzt neugierig gemacht auf diesen offenbar wirklich sehr interessanten Roman von Deborah Levy. Der Mann, der alles sah, Reinhild Böhntke hat ihn aus dem Englischen übertragen. Erschienen ist er im Zürcher Kamper Verlag. 288 Seiten hat der Band, kostet 23 Euro. Finden Sie alles im Netz deutschlandfunkkultur.de.